Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 38 des Regionalliga Nordost Podcasts. Wir reden über Nachholspiele, den 29. Spieltag in der Liga und blicken voraus auf Spieltag Nummer 30 in der Regionalliga Nordost. Und wir, das ist einmal Luca. Hallo.
Servus.
Und dann ist das Markus. Willkommen zurück.
Einen wunderschönen guten Tag.
Mein Name ist Clemens und wir führen euch heute durch die Folge. Aber bevor wir auf die Spiele des 29. Spieltags, beziehungsweise davor auch erstmal auf die Nachholspiele kommen, gibt es auch noch einige News, die wir zu besprechen haben. Und wir fangen mal an mit dem Treffen in Frankfurt, was es gab zwischen Vertretern der Vereine und auch dem DFB, wo diskutiert wurde über die Frage des Aufstiegs. Und Markus, nimm uns da und vor allem unsere HörerInnen doch mal mit, was da besprochen wurde und ob da am Ende was bei rumkam.
Ja, wir hatten ja schon öfter das Thema, dass das Damoklesschwert eines möglichen außerordentlichen Bundestags, DFB-Bundestags, ja, über den Verbänden schwingt, wo dann auch erzwungen werden soll, dass es eine neue Regelung im Aufstiegsverfahren von der Regionalliga in die dritte Liga gibt. Da wurde sich jetzt in Frankfurt, wie du es richtig gesagt hast, getroffen. Zugegen waren unter anderem NOFV-Chef Winkler, der ja auch gleichzeitig DFB-Vizepräsident ist, der andere DFB-Vize Freimuth. Dann unter anderem auch noch der Chef des Bayerischen Regionalverbandes Kern. Dann war Chris Förster, der Geschäftsführer von Carl Zeiss Jena da. Dann war noch Manni Schwabel dabei, der Geschäftsführer bei der Spielvereinigung Unterhaching. Dann die Vertreter der Interessensgemeinschaft der dritten Liga. Das ist einer noch von Darmstadt 98, dessen Name mir gerade entfallen ist. Jedenfalls wurde da ein bisschen gequatscht. Es wurde mal eruiert, ob es vielleicht eine gemeinsame Lösung geben könnte. Die Vertretung der dritten Liga hat dabei klargemacht, dass eine Aufstockung der dritten Liga auf 22 Teams mit fünf Absteigern nicht möglich ist oder generell keine fünf Absteiger. Ja, dass diese Möglichkeit, die ja von der Regionalliga Nordost, von den Vereinen und auch von vielen in Bayern mittlerweile getragen wird, dass das nicht umsetzbar ist. Dementsprechend, ja, hat man sich getroffen, viel geredet, aber nichts gesagt. Was dabei halt Winkler im Nachgang noch erwähnt hat, ist, dass die Regionalliga Bayern jetzt geschlossen oder der Bayerische Regionalverband geschlossen hinter dem Vorschlag einer neuen Regelung steht, wie es die Nordostvereine anstreben. Die Regionalliga Nord allerdings, die ja auch in diesem Dreier-Rotationssystem ist mit Bayern und der Nordost, die hält sich da raus und sagt, ja, nee, eigentlich unsere Vereine, also scheinbar die Mehrheit der Vereine der Regionalliga Nord, findet die bisherige Regelung gut so. Und dementsprechend wollen sie, dass sie beibehalten wird. Das ist natürlich dann auch kritisch, wenn es dann mal einen außerordentlichen DFB-Bundestag geben sollte. Und ja, die Nordverbände, der Nordverband da nicht mitzieht, stehen dann Nordost und Bayern alleine da. Und da hat ja Winkler mal wieder gesagt, dass er Angst davor hätte, dass dann die Regionalliga Nordost zerschlagen wird, wenn es dann eine Regelung auf vier Regionalligen gäbe, dass beispielsweise Thüringen und Sachsen dann mit nach Bayern in die Regionalliga gehen. Und die anderen mit ihnen in der Nordstaffel aufgehen würden. Dementsprechend, ja, wie gesagt, viel geredet, nichts gesagt, so wie ich gerade. Es ist einfach gar nichts passiert. Aber immerhin wissen die Nordostvereine jetzt auch die bayerischen Vereine hinter sich.
Ja, aber das ist eben die Problematik, wenn es auch einen außerordentlichen Bundestag dann gäbe, dass man eben dann nicht mal die Nordvereine auf seiner Seite wissen kann. Natürlich die Vereine aus dem Südwesten, aus dem Westen und die Vertreter da, für die gibt es ja keinen Anlass, was zu ändern. Und dann ist da auch noch die DFL stimmberechtigt. Und ob man sich da die Unterstützung erwarten kann, ist natürlich fraglich. Genau, das zu diesem Thema, aber zum Thema Aufstieg in anderen Staffeln gibt es auch noch andere News. Schauen wir erstmal nach Bayern, denn da gab es heute mal wieder ein paar Neuigkeiten aus Unterhaching. Und Manni Schwabel, der Präsident der Spielvereinigung, hat gesagt, dass er bis Ende April, also in dieser Woche, bei der nächsten Aufnahme müssten wir da mehr wissen, bekannt gibt, ob der Verein die dritte Liga stemmen kann oder nicht. Und somit sollte dann diese Entscheidung zeitnah gefallen sein. Sportlich wird Unterhaching das kaum noch zu nehmen sein, der erste Platz, der Meistertitel und somit das sportliche Anrecht, da anzutreten. Denn wenn ich hier mal die Tabelle der Regionalliga Bayern öffne, die haben noch 5 Spiele und Haching hat 9 Punkte Vorsprung auf die Würzburger Kickers. Da sollte nichts mehr anbrennen. Aber ob sie es dann eben stemmen können, das ist die Frage. Würzburg wäre dann der Nachrücker, die haben auch 12 Punkte Vorsprung auf die Zweitvertretung vom FC Bayern, auf die dritte Mannschaft, die die Lizenz bereits gestellt hat. In einer anderen Regionalliga hingegen steht der Aufsteiger seit dem Wochenende fest. Preußen Münster hat es geschafft, ist der erste Aufsteiger in die dritte Liga mit einem 2-0-Erfolg über die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf. Konnten sie da den Titel klar machen, haben jetzt mit noch 3 Spielen 14 Punkte Vorsprung auf Borussia Mönchengladbach 2. Das ist also entschieden. Der erste Aufsteiger steht fest. Der Regionalliga Nordost ist es da ja noch deutlich spannender. Ja, und selbst wenn sich jemand abgesetzt hätte, wäre der Aufstieg ja noch nicht klar. Auch in der Nordstaffel kann der VfB Lübeck in den kommenden Tagen den Aufstieg dann fix zonen, weil die ja dann dieses Jahr den Fixplatz haben. Aber gehen wir mal zurück zur Regionalliga Nordost. Da gab es nämlich noch personelle Neuigkeiten. Und zwar kurz nach unserer Aufnahme in der vergangenen Woche hat der ZFC Meuselwitz Heiko Weber entlassen. Und Markus, kam das für dich überraschend?
Ich habe ja in der Aufnahme mit Jonas die Woche davor war das, glaube ich, als man beim BHK 2:3 verloren hat, der ZFC Meuselwitz, noch darüber geredet, dass es manchmal ganz komisch ist, was er für Personalentscheidungen trifft. Vor allem ging es da um die Torwartposition. Also mich hat es ehrlicherweise aber schon überrascht. Nach dem 28. Spieltag, ja, sah es echt nicht rosig aus, wenn man ist 15. Bei mir ist da aber, glaube ich, auch ein bisschen Bias mit drin, weil ich Heiko Weber einfach als Trainer auch sehr schätze, aber ich hätte es nicht erwartet, dass sie ihn zu dem Zeitpunkt entlassen, wenn dann 2, 3 Wochen davor vielleicht oder nach der Saison. Ich fand den Zeitpunkt an sich einfach komisch gewählt. Und ja, ich weiß auch nicht, ob das Heimspiel gegen Chemnitz jetzt unbedingt das Endspiel sein sollte für ihn oder hätte sein müssen für ihn. Ich weiß nicht, ob was Lukas Take dazu ist, aber für mich war es einfach ein ganz komischer Zeitpunkt.
Nee, ich gehe da komplett mit. Also ich finde die Heiko Weber-Entlassung, als ich davon, es war ja ziemlich nach der Aufnahme davon das erste Mal gelesen habe, habe ich mir nur gedacht, ob da jetzt eigentlich alles brennt in Meuselwitz. Verstanden habe ich das Ganze auch nicht. Aber ja später zu der Meuselwitzer Partie. Ja, werden wir dann sehen.
Ja, sein Nachfolger ist jetzt erstmal ein Interimstrainer bis zum Saisonende. Das ist Christian Hanne, 33 Jahre alt, war zuvor seit dem 1. November auch erst Co-Trainer beim ZFC Meuselwitz, war auch als Spieler in der Regionalliga Nordost aktiv, hat da insgesamt 75 Spiele absolviert für Nordhausen, Lok Leipzig und Viktoria Berlin. Hat dabei 28 gelbe Karten gesammelt, also harte Gangart. Unter ihm könnte es durchaus geben. Aber auch der Meuselwitzer Gegner vom vergangenen Wochenende hatte personelle Neuigkeiten unter der Woche bekannt gegeben. Der FC Carl Zeiss Jena hat Patrick Widera als neuen Geschäftsführer vorgestellt, der da dann aus einer Hand sowohl den Verein als auch die FC Carl Zeiss Jena Fußballspielbetriebs GmbH als Tochterunternehmen führen wird. War schon mal im e.V. vor einigen Jahren, ist jetzt zurück, wird dann ab 2. Mai, sprich ab nächste Woche Dienstag, im Verein dabei sein. Wird sich dann beurteilen lassen nach einiger Zeit, wie das da funktioniert. Ist jetzt erstmal schwierig einzuschätzen. Und wenn ich jetzt nichts vergessen habe, dann könnten wir auf die Nachholpartien blicken oder brennt euch noch irgendwas auf den Lippen? Ja, wenn dem nicht so ist, dann schauen wir mal auf die Nachholpartien der vergangenen Woche und beginnen am Dienstag. Da gab es eine Partie, aber keine Tore beim Duell zwischen Germania Halberstadt und den Hertha Bubis. Die trennen sich 0:0. Und Markus, ja, was soll man sagen? Der Punkt ist zwar ganz nett für Halberstadt, weil man sich von TB absetzt und den Fixabstiegsplatz wohl eher nicht bekommen wird, aber so richtig Druck auf Lichtenberg kann man auch nicht machen. Und auch nach den Vorkommnissen in Zwickau am Wochenende ist wohl so langsam klar, dass da wirklich nichts mehr geht. Und dementsprechend der 17. in jedem Fall auch absteigen wird. Und dann war es einfach zu wenig, auch wenn man wieder und wieder punktet.
Ja, Ostsport hat geschrieben, dass Jindawi und Hertha 2 den Sieg verpassen. Das würde ich dann anders formulieren. Ich fand, Halberstadt war schon die bessere Mannschaft. Also es war ein besseres, es war kein 0-0-Spiel, sondern ein besseres Spiel, als man vielleicht dem Spielberichtsbogen entnehmen kann. Aber Germania hat eigentlich Dauerdruck gemacht. Die Hertha war natürlich keine schlechte Mannschaft, aber mir hat Halberstadt da besser gefallen. Rost war ja nicht dabei, weil der ja auf dem A-Lizenztrainer Urlaub war und musste, hat er halt seine Schulung gehabt und musste da ein bisschen pauken. Und ja, aber nach vorne sah es sehr gut aus. Erwin Pfeiffer war mal wieder ein Riesenpechvogel mit einem Lattentreffer unter anderem. Der hat wirklich auch so Auf und Abs. Dann schießt er mal ein Tor in einem Spiel und dann die Woche drauf hat er wieder drei, vier Hochkaräter, die er liegen lässt. Aber nicht nur er. Da hat vorne einfach auch ein bisschen das Spielglück gefehlt. Und an einem guten Tag, wenn sie das 1-0 mal früh machen, was ja auch verdient gewesen wäre, irgendwo platzt vielleicht mal richtig der Knoten dann und dann gewinnen sie das Spiel auch. Aber dennoch 0:0 der besseren Sorte. Hertha hat da gut gegengehalten, kam auch zu den Gelegenheiten. Schindaui hat da zum Beispiel eine Großchance vergeben, aber ja, also Hertha kann es eh egal sein, weil die Saison ist gelaufen für die. Und das im positiven Sinne. Ist ein stabiler Mittelfeldplatz, da passiert nichts mehr. Halberstadt hat jetzt noch einen Nachholer, weil das Spiel gegen Babelsberg ja ausgefallen ist. Danke für den Jinx letzte Woche, Klemme. Und da müssen sie einfach hoffen. Jetzt haben sie 6 Punkte Rückstand auf Lichtenberg, 47, und bei einem Spiel weniger und die fast im selben Torverhältnis. Das heißt, wenn man irgendwie noch zwei, drei Spiele gewinnen kann und Lichtenberg strauchelt und kann nicht siegen, dann können sie schon noch Drittletzter werden. Ob das dann reicht, ist die andere Frage.
Ja. Luca, hast du da noch was hinzuzufügen?
Ehrlicherweise nicht, nee, ich gehe da eigentlich völlig mit Markus mit.
Ja, ich habe da doch noch mal eine Rückfrage an Markus zu deiner Analyse zu dem Spiel. Du hast jetzt gesagt, dass Halberstadt da vorne das Spielglück gefehlt hat in dieser Partie. Und da ist meine Frage, also ich bin ja mit diesem Mann sehr verwachsen, aber seit wann hat Justin Eilers den Spitznamen Spielglück?
Soll ich darauf wirklich antworten?
Also,
Ich nehme das mal als Nein.
es braucht auch mal wieder einen Justin Eilers.
Ja, ja, wenn wir nachher schon über Ingo Kalisch reden können, können wir jetzt auch kurz über
Das
Justin Eilers reden, ja.
genau das wollte ich eben sagen. Da habe ich ihn mal wieder sehen dürfen. Ist ja auch
Ja.
wieder bei den Hertha Bubis, also können wir das ja jetzt schon mal anteasern.
Ja, da freuen wir uns schon drauf.
Und können über ihn reden. Ein anderer Spieler, über den wir reden müssen, weil er irgendwie der Lichtblick bei einer BRK-Mannschaft ist, wo wenig zusammengeht, das ist Patrick Sussek, der am Mittwoch in der Partie bei der VSG Altklinike das goldene Tor erzielt hat. Im Regen gab es da ein 1:0 vor 129 ZuschauerInnen in dieser Partie. Ja klar, Wetter war nicht schön. Sind jetzt auch nicht die beiden Zuschauermagnete Nummer 1 dieser Liga. Und ja, gelaufen war es dann eh schon für beide in dieser Saison. Der BRK ist da irgendwo um nirgendwo und Altklinike momentan auch in einer Krise. Der Aufstieg, der ist abgehakt. Der Hype-Train entgleist. Und so gibt es die Heimniederlage und Luca, würdest du sagen, dass die in Ordnung geht?
Ja, durchaus. Ich meine, auch die VSG mit einigen Chancen in der Partie, aber insgesamt geht das für den BRK völlig in Ordnung. Klar kann sich niemand beschweren, wenn es eine Punkteteilung gibt, aber am Ende des Tages ist es die Klasse von Susek, die das Spiel entscheidet und das macht mich auch irgendwo glücklich.
Bist du der Meinung, Patrick Susek wäre ein Spieler, den der FC Ingolstadt jetzt momentan gebrauchen könnte?
Ja, ich glaube, der FC Ingolstadt könnte gefühlt jeden Spieler gebrauchen, der ansatzweise gegen den Ball treten kann, aber das ist eine andere Geschichte.
Nächstes Jahr gibt es ja einen Fixaufsteiger, gibt es keine Relegation gegen die Regionalliga Bayern, sonst würden wir vielleicht wieder über Ingolstadt reden. Markus, hast du denn das Spiel gesehen und wie hast du es gesehen?
Ja, in Highlight-Form. Ich fahre nicht für so ein Spiel nach Berlin, vor allem nicht bei dem Wetter. Ja, ganz ähnlich. Also BRK war auf jeden Fall gut drin, besser drin. Adlinike hatte auch ihre Gelegenheiten. Jerzy war da einer, der mehrmals gescheitert ist an Baedeke oder einfach am fehlenden Abschlussglück. Das Wetter, wie gesagt, hat natürlich dann auch dazu beigetragen, dass da vielleicht nicht alles so funktioniert hat, wie man wollte. Aber unterm Strich muss man, glaube ich, einfach mal festhalten, dass Volkan Uluç in der kurzen Zeit einen sehr, sehr guten Job macht und die Mannschaft sieht, ja, wie um 180 Grad gedreht aus. An der Stelle wirklich Respekt. Das sieht schon wieder nach einer besseren Mannschaft aus. Klar, es geht dieses Jahr um wirklich gar nichts mehr, aber ich glaube, da kann man in Berlin mit einem guten Gefühl in Richtung letzten Spieltage gehen und dann auch in die Sommerpause, von der wir auch nicht mehr so weit entfernt sind.
Das ist völlig richtig, aber wichtiger für die Liga war wohl das, was parallel in Cottbus passiert ist. Denn da gab es das Duell zwischen Energie Cottbus und Carl Zeiss Jena. Ein ganz, ganz wichtiges Spiel im Duell um die Meisterschaft, wo Jena definitiv ja, mindestens mal Punkten am besten gewinnen musste, um da noch involviert zu sein. Aber es war ein blutleerer Auftritt von Jena über die meiste Zeit und so gewinnt Energie Cottbus die Partie mit 1 zu 0 durch einen Treffer von Nicolas Wehling aus der 14. Spielminute. Und ja, es war noch in der Anfangsviertelstunde, aber trotzdem war der Treffer bereits zu diesem Zeitpunkt überfällig, weil Cottbus da wirklich mit ja, sehr viel Schwung aus der Kabine gekommen ist und bei Jena einfach gar nichts ging in den letzten Minuten, wurde es ein wenig besser, aber Markus, sind wir mal ganz ehrlich, für die Bedeutung dieses Spiels war das vom Auftreten her viel zu wenig.
Ja, mit der Leistung hättest du gegen jede Mannschaft der Liga verloren. Und da reden wir noch gar nicht über das Cottbus, das echt gut gemacht hat, aber das war eine absolute No-Show. Haben gespielt wie Flasche leer, wie Toni wie Trapattoni sagen würde. Also das war einfach überhaupt nichts von vorn bis hinten. Die erste Halbzeit war, glaube ich, die schlechteste Halbzeit, die ich diese Saison gesehen habe. Und ich habe viele schlechte Halbzeiten gesehen, vor allem in der Zeit, als Jena die 7 Spiele oder was das war, kein Tor geschossen hat aus dem Spiel heraus. Aber das war schon grotesk schlecht. Andererseits hat Cottbus das wirklich sehr abgezockt gemacht und hat Jena halt auch keine großen Räume gegeben, sich offensiv zu entfalten. Kraus kam nicht gut rein, Boyomo ein ganz blasses Spiel gehabt. Ja, die zweite Halbzeit, da war ich einfach nur noch wütend. Also ich habe mir die Highlights jetzt auch nicht immer angeguckt, weil, also ich muss mich ja auch nicht trauriger machen, als ich so schon bin wegen Mittwoch. Aber total verdienter Sieg für Energie Jena, absolute No-Show. Und da hast du ganz ehrlich dann auch nicht verdient zu punkten in dem Spiel, auch wenn es am Ende noch mal ein bisschen knapp wurde, geschweige denn zu gewinnen und das Ding oben spannend zu halten.
Ja, das ist eine schonungslos ehrliche Analyse, der ich eigentlich nur beipflichten kann. Und Luca, was sagst du? War Cottbus auch wirklich gut oder Jena so schlecht? War es beides? Wie hast du es gesehen?
Du sagst es schon, es ist eine Mischung aus beidem, denke ich. Ich meine, Energie macht das hervorragend. Da kannst du nicht meckern. Auf der anderen Seite hat Markus ja schon gesagt, die erste Halbzeit war halt wirklich Jena-technisch ein blutleerer Auftritt. Ich weiß nicht, also ich im Nachgang wurde, meinte Wollitz, man hätte ihn den Stecker gezogen. Klingbeil hat das ungefähr so bestätigt auf der PK. Es ist halt wirklich sehr, sehr wenig gewesen und auch wirklich, klar, für mich hat es irgendwo gefreut, weil muss es, glaube ich, nicht weiter ausführen, wieso. Aber nichtsdestotrotz war es irgendwo, glaube ich, für den neutralen Zuschauer schade, dass das in der ersten Halbzeit jedenfalls so klar und deutlich war. In der zweiten Halbzeit wiederum hat sich das dann ein bisschen gewendet. Das Spiel wurde dann ausgeglichener. Aber auch da wurde es jetzt nicht zwingend genug, als dass Jena da irgendwie ansatzweise irgendwie großartig gefährlich gewesen wäre. Es war halt am Ende, muss man echt zugeben, einfach zu wenig. Und somit geht der für mich und für euch ja auch, wie ich ja gerade schon hören konnte, der Sieg völlig in Ordnung nach Cottbus, auch wenn Striezel das vielleicht irgendwie ein bisschen anders gesehen hat.
Ja, also vielleicht fasst das ganz gut zusammen, dass René Klingbeil nach dem Lichtenberg-Spiel im Interview gesagt hat, dass die Spieler mal an die Zapfsäule gehen sollen, um wieder aufzutanken. Und da hatte ich so das Gefühl, wahrscheinlich fährt der FC Carl Zeiss Jena mit Benzin, aber sie waren an der Dieselzapfsäule. So hat der Motor gestockt im ersten Durchgang.
Ich hatte ja das Gefühl, die sind da reingegangen und haben sich ein paar alkoholische Getränke gekauft an der Theke, in der Tankstelle, aber haben nichts anderes vollgetankt, außer das. Also wirklich ganz schlecht. Ich war richtig wütend und ich bin selten bei Spielen so richtig wütend, wenn man gut spielt und verliert oder das zumindest ein akzeptables Spiel ist. Ist vollkommen okay, gegen Cottbus kannst du verlieren, so echt muss man ja sein, aber das war so eine dermaßen No-Show. Luca, wer hat da sogar geschrieben nach dem Spiel, du meintest, unentschieden wäre nach der zweiten Halbzeit auch okay gewesen. Das fand ich ja zum Beispiel auch gar nicht, als das ja auch wieder mittlerweile ein bisschen eine andere Meinung dazu. Ja, und ich muss ehrlich sagen, es ist zwar mega doof, gegen Pelo Wollitz zu verlieren, aber wenn du jetzt unentschieden gespielt hättest, gut, da wusste man noch nicht, wie jetzt das Wochenende verläuft, aber dann wäre halt Erfurt immer noch Erster gewesen. Ganz ehrlich, wenn du schon nicht aufsteigst, dann spiel zumindest gegen die anderen. Bin ich ehrlich, also dann verlierst halt so. Ist wahrscheinlich auch besser als ein 1-1 am Ende, das hätte ja eh nichts gebracht, weil du eh nicht mehr oben eingreifen kannst, höchstwahrscheinlich nicht. Ist zwar blöd zu sagen und ein bisschen scheiß Gefühl, aber ganz ehrlich, dann sollen zumindest die anderen nicht Erster werden.
Ja, und ich sag mal, wer sich näher mit dem FC Carl Zeiss Jena auseinandersetzt und wer da so ein bisschen involviert ist, der weiß ja auch, dass das dieses Jahr das Übergangsjahr ist und der
Ja,
Aufstieg
komm,
nie
komm,
das
das
Ziel
sagen
war.
genug Leute, dass sie das nicht glauben und nicht glauben wollen. Wir haben es hier schon so oft betont und es ist auch nicht das Ziel. Viele Jena-Fans sehen es halt anders. Jetzt haben sie es Gott sei Dank endlich mal gelernt oder sind mal aufgewacht und haben gesehen, okay, dieses Jahr wird es nicht reichen. Und das ist ja auch vollkommen okay so. Ich meine, bist du Pokalfinale, du bist tabellarisch unter denen, bist immer noch unter Top 3, wenn ich das genau, bist immer noch Dritter, also ist alles okay.
Ja, aber ich sag mal, diese teils wütenden Reaktionen verstehe ich da nicht ganz, die es da von Fanseite zu teilen gab. Das wäre ja ungefähr so, als wären Fans von Union Berlin sauer, weil man mit einem Unentschieden in Bochum die Meisterschaft verspielt hat. Es war einfach nicht der Anspruch und ob man überhaupt mit einem dritten Platz, ob es dann dabei bleibt, ist nochmal eine andere Geschichte, aber damit jetzt hätte rechnen können müssen, wie auch immer. Weiß ich nicht, und man steht super da, und das ist sicher was, worauf man potenziell in der kommenden Saison aufbauen kann. Und dir hat das Ganze natürlich auch Geld gespart, denn du musstest keinen Abakus kaufen.
Ich habe da noch einen vom letzten Jahr hier rumstehen.
Ach, den hast du dann nicht,
Den habe
als
ich
du gezählt
behalten.
hast, wie viele Dinger Fürstenwalde jetzt kassieren muss
Nur
am
noch
letzten
13. Nur
Spieltag.
noch 13 waren es, glaube ich, irgendwann mal. Ja,
Ich
das
glaube, wir waren
steht
sogar
noch.
bei nur noch 11 oder so.
Nee, es waren nur noch 13. Als dann, da lag halt Dinicke gegen BFC 1-0 vorn und jeder stand doch 0-0, da haben sie ja selbst noch verloren. Also irgendwie sowas. Ist ja auch egal.
Ja gut, wenn du ihn da nicht kaputt gemacht hast, dann kannst du ihn ja wieder verwenden. Auch hier wird Nachhaltigkeit groß geschrieben im Regionalliga Nordost Podcast. Und wir hatten dann eine ganz, ganz besondere Situation. Nach den Nachholspielen, da gab es nämlich zwei Tabellenführer. Denn da waren Erfurt und Cottbus exakt Punkt- und Torgleich. Also gleich viele geschossen, gleich viele kassiert und waren dann gemeinsam Erster. Das hat sich jetzt am Wochenende, soweit greife ich schon mal voraus, geändert. Aber theoretisch ist es ja möglich, dass wir das am Saisonende dann trotzdem haben. Es wäre erstmal so, es würde tatsächlich dann der direkte Vergleich greifen. Bisher gab es ja erst ein Duell, das ging 2-2 raus. Es wäre dann so, der direkte Vergleich würde zählen, auch mit Auswärtstorregel tatsächlich. Also das Hinspiel war ja ein 2-2 in Erfurt. Sprich, wenn es jetzt 1-1 ausgehen würde in Cottbus, dann wäre Cottbus dann in so einer Situation Erster. Bei einem 2-2 und das weitergehen würde, dann würde es zwei Relegationsspiele geben. Das heißt, während andere Meister direkt aufsteigen, müssten dann die Nordostmeister ein Relegationsspiel spielen, um Relegation spielen zu dürfen. Und das würde dann tatsächlich auch mit Auswärtstorregel vonstatten gehen. Wir sind jetzt momentan wieder ein Stück davon weg, aber ausgeschlossen ist es ja nicht. Aber dafür muss die Partie am 13. Mai zwangsweise 2 zu 2 enden. Ansonsten gewinnt jemand über den direkten Vergleich. Und ja, hatten wir vor einigen Wochen noch eine Riesengruppe, die theoretisch aufsteigen kann, die sich dann auf ein Quartett minimiert hat, haben wir jetzt noch ein Duo. Cottbus oder Erfurt, wer anders wird es nicht werden. Das ist klar. Da fällt mir übrigens gerade ein, bevor wir dann zum 29. Spieltag kommen, wir haben bei den News doch was vergessen. Wenn ich jetzt an Rot-Weiß Erfurt denke, denn da ging es weiter in ihre Geschichte mit dem Insolvenzverwalter, dass dieser jetzt abgesetzt wurde und ein neuer in Auftrag gegeben werden soll. Das wird man dann sehen, wie es da weitergeht. Theoretisch wird ja immer wieder erwähnt, dass potenziell da eine Abwicklung und somit das Löschen des Vereins aus dem Vereinsregister möglich wäre, aber das kann ich mir beim allerbesten Willen nicht vorstellen, dass das eintreten wird. Oder Markus, kannst du dir dieses Szenario wirklich vorstellen?
Nee, ehrlicherweise nicht. Um da noch ein bisschen vielleicht Licht ins Dunkel zu bringen, in der Halbzeitpause vom BFC gegen Erfurt, das ja beim MDR übertragen wurde, war ein MDR-Reporter zu Gast, der das Ganze nochmal ein bisschen aufgedröselt hat. Ich versuche das mal wiederzugeben und dass es verständlich klingt. Also erstmal ist er jetzt noch nicht fix abgesetzt. Er hat noch 2 Wochen Zeit, in Berufung zu gehen. Da wurde dann auch der Name Rolle Rombach mal wieder ins Spiel gebracht. Alle Erfurt-Fans werden da wahrscheinlich ja schaudern und zittern, wenn sie den Namen hören. Der ehemalige Präsident, der die Insolvenz vermeintlich zu spät angemeldet hat, da hat der Insolvenzverwalter, der jetzt gehen musste, ihn auf 16 Millionen verklagt. Auch eine harte Nummer, wenn der jetzt weg ist, muss Rolf Rombach keine 16 Millionen mehr zahlen. Aber jetzt muss man erstmal die 2 Wochen abwarten. Jetzt sind es nicht mehr ganz 2 Wochen. Die Meldung kam, glaube ich, am Donnerstag oder Freitag letzter Woche. Ob da Berufung eingelegt wird, aber ich denke, es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Verein aufgelöst wird. Im Endeffekt muss sich der neue Insolvenzverwalter, dann die neue Insolvenzverwalterin dann erstmal einlesen. Die werden jetzt erstmal vom Bericht bestellt. Und wenn die sich eingelesen haben, können die erstmal nur entscheiden, okay, man kann da weitermachen. Sagen wir mal, Erfurt steigt am Ende wirklich auf, denke ich noch weniger, dass der Verein aufgelöst wird, weil dann ja auch wieder andere Prämien winken und einfach mehr Geld in die Kassen gespült wird. Also, ja, long story short, ich glaube, ich hau einfach mal in die Shownotes nochmal von der Live-Übertragung mit Timestamps dann rein, wann das kam. Das Interview ging so 5, 6 Minuten. Das kann sich jeder gerne nochmal angucken. Das wird da besser erklärt, als ich das jemals könnte. Aber nein. Oder Luca, bist du für eine Auflösung von Rot-Weiß Erfurt?
Das lasse ich jetzt einfach mal unkommentiert.
Ja,
Ich
weiß ja nicht
enthalte
von euch.
mich.
Sagst du
Ich bin
ja,
jetzt einfach mal die
das.
Schweiz,
Okay.
weißt du? Ich bin jetzt auch
Okay.
einfach mal neutral hier.
Okay.
Ja, gehen wir aber mal fix davon aus, dass Rot-Weiß Erfurt nicht aufgelöst wird. Was sich aber immer wieder aufgelöst hat im Verlaufe dieser Saison, das ist die Defensive von Tennis Borussia Berlin. Und die waren am Freitagabend zur Eröffnung des Spieltags gefordert, gegen Chemie Leipzig zu Hause im Mommsenstadion. Und es gab mal wieder eine Niederlage in einem, ja, recht ereignisarmen Spiel gewann Chemie Leipzig mit 2 zu 0. Šurek in der 8. Minute mit dem ersten Treffer und Timo Mauer, der richtig gut in Fahrt kommt in den letzten Wochen, traf mal wieder in Minute 32 zum 2 zu 0. Und ja, Chemie steht jetzt auf Tabellenplatz 8 momentan. Und da geht es um nicht mehr viel. TB hat 12 Punkte. 3 Punkte mit Torverhältnis 4 auf Halberstadt, da ist wohl Hopfen und Malz verloren. Oder Luca, glaubst du, dass TB jetzt noch eine Siegesserie startet?
Nee, es ist ganz simpel erzählt. Nee, ich glaub's nicht. Das Ding ist durch. Ich hab's, glaube ich, auch schon auf Twitter geschrieben. Die wird man nicht mehr nächste Saison in der Regionalliga Nordost sehen.
Also, es ist auch rechnerisch nicht mehr möglich, dass sie am Ende einen Platz erreichen, der sie in jedem Fall rettet. Und selbst Meuselwitz ist bei noch 15 zu vergebenden Punkten 14 weg. Also da müsste TB jetzt mal bitte alles gewinnen und Meuselwitz alles verlieren, dass das noch reicht. Da muss man sagen, wird nichts mehr. Auf der anderen Seite, Chemie kontrolliert das Spiel, kontrolliert den Gegner, nimmt die 3 Punkte verdient mit. Miroslav Jagantic hat es dann auch gesagt nach der Partie, dass da auf jeden Fall gerade im ersten Durchgang auch die Möglichkeiten da gewesen wären, das dritte, das vierte zu machen. Und im zweiten Durchgang war es dann eigentlich so ein typischer Fall von, die einen wollen nicht und die anderen können nicht. Und so geht die Partie 2:0 aus. Markus, hast du da noch irgendwas hinzuzufügen? Und wenn du das nicht hast, dann können wir diese Partie wirklich sehr, sehr schnell verlassen, weil da ist nicht viel passiert, haben ja auch Chemiker, die vor Ort waren, so beigepflichtet, dass das wirklich nicht spannend war, was da passiert ist. Aber am Freitagabend gab es noch ein zweites Mal das Duell Leipzig gegen Berlin. Da aber in Leipzig. Lok hat Lichtenberg 47 empfangen und mit 4:1 bezwungen. Und da muss ich sagen, habe ich gesehen, erstmal okay, 4:1 ausgegangen. Wird Lok souverän gewonnen haben. Dann gucke ich mir die Highlights an und mein Take ist, ich finde nicht mal, dass der Sieg in Ordnung geht für Lok. Denn über weite Strecken in der zweiten Halbzeit war Lichtenberg die bessere Mannschaft. Nachdem Lok in der 16. Minute durch Dombrova in Führung gegangen war, das gehört dann natürlich auch mit zum Spiel dazu. Lok hat da auch Möglichkeiten, die Führung zu erhöhen, machen es aber nicht. Irgendwann kommt Lichtenberg besser in die Partie, hat Chancen über Chancen. Reiniger macht dann in der 60. Minute das 1:1. Danach auch weiter Chancen für Lichtenberg. Aber dann fahren sie einen Konter, also laufen in den Konter. Jamal Siane trifft in der 76. Minute zum 2:1. Und das gibt Lok dann Aufwind, sodass Siane nur 4 Minuten später sein zweites Tor macht zum 3:1. Und am Ende in der Nachspielzeit auch noch den Hattrick vollendet mit dem 4:1. Und Luca, gehst du mit, dass der Sieg nicht mehr verdient ist oder einfach nur, dass er viel zu hoch ausfällt? Weil ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen.
Ich glaube, dass er viel zu hoch ausgeht. Da hast du ja gerade schon gesagt, das ist nicht bestreitbar. Ich finde schon, dass der Sieg irgendwo in Ordnung geht. Ja, ich verstehe aber auch, dass du es nicht so siehst. Kann ich auch absolut nachvollziehen. Nichtsdestotrotz, am Ende des Tages geht das mit 4-1 in Lok. Verschärft Lichtenberg da unten noch ein bisschen weiter rein. Gut, wenig überraschend. Wobei man, wie gesagt, sagen muss, Lichtenberg nicht ansatzweise so schlecht, wie das Ergebnis einen vermuten lässt. Aber sie machen halt ihre Chancen nicht. Lok auf der anderen Seite eiskalt und dann geht das Ding 4-1 aus. Und du stellst dir jetzt selber ein Bein.
Ja, definitiv. Ich würde sogar fast so weit gehen, dass ich, obwohl das Ergebnis jetzt sehr negativ war, dass offensiv vielleicht sogar unter Rudi Raab der beste Auftritt war.
Ja, das ist durchaus möglich. Ich meine, wir hatten ja in der Hinrunde hatten wir ja schon eine gute Lichtenberg-Partie gegen Lok. Da hatten sie es ja gewonnen im Zoschke-Stadion. Jetzt in Leipzig nicht, aber auch das war, wie gesagt, wir hatten es ja schon eigentlich eine gute Partie, wie du halt aber selber durch eigene, ich sag mal, Doofheit, auf gut Deutsch gesagt, einfach verloren hast.
Ja, deswegen ja auch speziell unter Rudi Raab, denn da war natürlich noch Murat Tick im Amt, den viele, insbesondere Markus, stark vermissen. Und Lok hat den Lichtenberg-Fluch besiegt. Das war ihr sechstes Duell in der Regionalliga Nordost und vorher gab es ein Unentschieden und 4 Siege für Lichtenberg. Also, das war der Angstgegner, mag man gar nicht denken, wenn man da die Mannschaft hat, die doch eher eigentlich grundsätzlich oben spielt und die Mannschaft, die sich eher unten orientieren muss. Aber jetzt ist der Sieg dann erstmalig gelungen. So steht Lok jetzt auf dem 4. Tabellenplatz und hat 3 Punkte Vorsprung auf Chemie Leipzig. Das ist da ja noch, denke ich, ein wichtiger Faktor, wer da die Nummer 1 in der Regionalliga wird in der Stadt momentan. Vorteil Probst Haider. Und Lichtenberg ist auf Platz 16 relativ verlassen. 6 Punkte Vorsprung auf Halberstadt, die noch ein Spiel in der Hand haben. Und 5 Punkte hinter Meuselwitz. Das heißt, hatte ich glaube ich letzte Woche sogar schon mal so erwähnt, das Schicksal vom Lichtenberg 47 liegt in den Händen des Halleschen FC und des Meisters. Oder Markus?
Ja, ganz richtig. Ja, wenn man sich jetzt das Restprogramm noch ansieht, also jetzt kommt Hertha 2 an diesem Wochenende als Gegner, dann geht es zu Viktoria Berlin, dann Heimspiel gegen TB in Greifswald zu Hause gegen BFC. Das sind halt viele Mittelfeldmannschaften und vor allem Mannschaften dabei, für die es einfach um gar nichts mehr geht diese Saison. Da kann man durchaus punkten. Was natürlich nicht so gut ist, ist die Punkteausbeute unter Rudi Raab bisher. Das sind 6 Punkte aus 8 Spielen, wenn ich es gerade richtig überflogen habe. Ein Sieg bei Meuselwitz, der natürlich, das sind natürlich Big Points. Aber ja, das war auf jeden Fall die beste Leistung. Aber der Trainerwechsel hat sich so überhaupt nicht ausgezahlt. Klar, man hatte auch viele schwere Gegner und es sah zum Teil auch gar nicht so verkehrt aus. Aber wenn da halt nicht punktest, punktest du halt nicht. Und also ich sehe da eher schwarz. Sie müssen wirklich hoffen, dass der Meister aufsteigt und Halle nicht nochmal in den richtigen Abwärtstrend gerät, weil so ich das überblicke, sieht es für die gerade momentan relativ gut aus, so gut wie es halt aussehen kann, wenn man knapp über dem Strich steht in der dritten Liga. Also, ob sie können Meuselwitz noch abfangen, denke ich theoretisch, aber dann brauchen sie jetzt mehr von solchen Spielen und dürfen sich hinten nicht so, ja, ausspielen lassen oder eiskalt, den Gegner eiskalt zuschlagen lassen.
Ja, definitiv. Es sind sogar nur 5 Punkte, die Rudi Raab geholt hat mit Lichtenberg, denn das 0-0 gegen Chemie Leipzig, da war er noch nicht im Amt, da war ein Interimstrainer
Ah, siehst du,
dabei.
das habe ich mit eingerechnet. Stimmt, da hast du recht, ja.
Murat Tick war ja nach dem Cottbus-Spiel geflogen und das erste Spiel von Rudi Raab war dann die 3-0-Niederlage bei Alt-Klinike. Sprich, ja, so wirklich lief es noch nicht. Dieser eine Sieg, der war natürlich essentiell wichtig. Gegen Meuselwitz. Das ist überhaupt der Grund, dass man da noch irgendeine Chance hat, oben dran zu sein an Platz 15 und gleichzeitig auch der Hauptgrund, warum man noch nicht den Halberstädter Atem aber ganz nah in seinem Nacken spürt. Denn dann wären es nur 3 Punkte. Das wäre ein Spiel. Denn Torverhältnis ist relativ identisch. Halberstadt minus 34, Lichtenberg minus 33. Ja. Aber im Endeffekt würde es mich stark überraschen, wenn Lichtenberg 47 diese Saison auf einem anderen Platz als Platz 16 beendet. Und das war es dann auch vom Freitag. Da hätte nämlich normalerweise noch eine dritte Partie stattgefunden, eben mit jenen Halberstädtern. Die wären zu Gast gewesen in Babelsberg. Aber wegen einer Krankheitswelle bei den Potsdamern wurde diese Partie abgesagt und verschoben auf Mittwoch, den 10. Mai. Findet also jetzt zwischen den Spieltagen 31 und 32 statt. Und du hast es ja vorhin bereits angesprochen, Markus. Ich habe es gejinxt, indem ich in der letzten Folge gesagt habe, wir haben es dann geschafft mit Nachholspielen. Aber naja, leider nicht. Da kommt noch mal eins hinzu, was für Halberstadt durchaus noch wichtig sein kann bis dahin, um eben vielleicht an Lichtenberg noch irgendwie ranzukommen. Ja, und Babelsberg, für die geht es um gar nichts mehr. Ja, was soll's? Zwei Mannschaften, für die es auch um gar nichts mehr geht und auch um gar nichts mehr ging vor diesem Spieltag, die haben dann am Samstag gegeneinander gespielt. Der Chemnitzer FC hat den Berliner AK empfangen und ja, beim CFC lief es ja lange Zeit nicht so richtig in der Liga. Dann konnte man aber 3-0 in Meuselwitz gewinnen und somit Heiko Weber den Job kosten. Und 3-0-Siege, dachten sie, fühlen sich gut an und so gab es einen 3-0-Erfolg auch daheim gegen den BAK. In der 44. Minute war es Tobias Müller, der Kapitän, mit dem 1-0 und dann ein Doppelschlag im zweiten Durchgang durch Kircicek und erneut Müller, der hatte bis zum Meuselwitz-Spiel noch gar nicht getroffen in dieser Saison war ja auch länger verletzt und dann macht er gleich mal innerhalb von 2 Spielen 3 Tore. Also da haben sie einen neuen Goalgetter, wenn es schon bei Felix Brügmann zurzeit nicht so läuft, der auch wieder gute Möglichkeiten, sein Torekonto aufzustocken, hat liegen lassen in dieser Partie. Und ich würde sagen, der Sieg geht in Ordnung. Oder Luca, andere Meinung?
Nee, überhaupt nicht. Der BHK im Gegensatz zum Spiel gegen die VSG wirklich diesmal deutlich schlechter. Auch hier wieder, ich kann es natürlich nur immer wieder sagen, Patrick Szczęsny wieder einer der wenigen Lichtblicke. Zum Beispiel sein so überragendes Solo, wo Jakubow dann halt eben auch überragend hält. Aber sonst war das halt mal wieder völlig, völlig harmlos. Szczęsny der Einzige, der da vorne irgendwas macht, auch mit dem Distanzschuss an die Latte. Und am Ende des Tages geht es völlig verdient. 3-0 für Chemnitz aus. Ein Tor mehr, weniger, kannst du natürlich immer drüber streiten, aber ganz im Ernst. Allein das Brückmann-Ding, was er da irgendwie, wo, ich weiß nicht mal, wie er den nicht reinmacht. Also, ja, völlig verdient 3-0 und somit ist das Ding auch gegessen, sag ich mal.
Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
Ja, das kann ich verstehen, weil ich hätte da jetzt auch nicht mehr so viel zu sagen, ehrlicherweise. Ja.
Es ist halt, wir sind halt jetzt in dem Zeitpunkt in der Saison. Wir könnten, wäre das jetzt ein Spiel am ersten Spieltag, würden wir mehr darüber sagen. So ehrlich müssen wir ja sein. Aber es ist halt jetzt der
Ja, das ist auch wieder
29.
halt
gewesen und
so
es
ein
geht
klassischer
halt.
Fall für eine Speedrunde, weil für beide geht's.
Und es war jetzt nicht, also es ist jetzt nicht noch irgendwas passiert wie eine rote Karte und ein Elfmeter, wo man drüber reden müsste. Es war halt einfach eine Machtdemonstration und der BRK war gar nicht auf dem Platz.
Ja, eben da, du hast ja eben noch gelobt beim Nachholspiel.
Ja, auch zu Recht gelobt, finde ich. Aber das war halt einfach ein blutleerer Auftritt und
Aber da
Chemnitz war
ging es
diesmal
dann
besser dran.
wieder stark bergab. Aber blutleerer Auftritt gab es halt vom BRK ein, trotz 2er Spiele. Seit der letzten Folge von uns. Karlsruhe Jena dachte sich, wir bieten mal 2 blutleere Auftritte
Double down.
innerhalb von wenigen Tagen, denn ja, auf die Niederlage in Cottbus, die vermutlich bei so ziemlich jedem, der kein absoluter Träumer ist, die Aufstiegshoffnung beendet hat, folgte das endgültige. Ja, Lebwohlsagen zur Hoffnung auf Relegationsspiele mit dem 2:2 gegen den ZFC Meusewitz. Gerade im ersten Durchgang lief bei Jena wenig zusammen und nicht unverdient hat Amar Kadritsch die Meusewitzer in Führung gebracht mit einem abgefälschten Schuss, bei dem, das gehört aber auch zur Wahrheit dazu, Kevin Kunz nicht besonders gut aussah. Aber Jena kam mit 3 Wechseln aus der Pause und brauchte genau 60 Sekunden, um die Partie auszugleichen. Und es war Jan Dahlke, der jetzt schon sein 4. Saisontor erzielt hat, der nach langer Zeit mal wieder in der Startelf stand. Und dann nach 83 Minuten war es Lukas Lemmel, der die Partie drehte. Und dann dachte ich mir so, okay, dann dreht Jena das noch, wird wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so viel bringen. Aber sie gewinnen das Spiel wenigstens. Man hat ja rein technisch noch nicht gewonnen gegen Meuselwitz diese Saison. Hinspiel in der Liga verloren und rein statistisch ist ein Sieg im Elfmeterschießen ja ein Unentschieden im Pokal. Aber Meuselwitz wollte einfach nicht verlieren gegen Jena und so war es Felix Müller in der 3. Minute der Nachspielzeit mit der letzten Aktion mit einem Kopfball ins lange Eck und so gab es die nächste Enttäuschung für Jena. Du hattest ja schon gesagt, dass du dir das gut vorstellen kannst, dass das Spiel unentschieden ausgeht, Markus. Aber wie viel von diesem Auftritt würdest du auf die Niederlage gegen Cottbus schieben? Sprich, würdest du sagen, wäre das gegen Cottbus besser gelaufen? Wäre die Mannschaft dann auch anders gegen Meusewitz aufgetreten?
Ja, hätten sie das Spiel in Cottbus gewonnen, hätte auch Muyomo zum Beispiel von Beginn an gespielt, höchstwahrscheinlich. Also es wurde ja viermal gewechselt. Dazu ist Kraus gegen Meusewitz ausgefallen. Also als ich die Aufstellung gesehen habe, habe ich schon gesagt, das wird wirklich ein Unentschieden. Da war ich überrascht, dass Jena überhaupt nochmal zurückkommen konnte, weil die erste Halbzeit war wirklich blutleer, nicht so schlimm wie gegen Cottbus. Das muss man auch dazu sagen. Ein klarer Elfmeter wurde Jena nicht gegeben. Wer weiß, wie das Spiel dann verläuft. Als Reda den Ball an die Hand bekommt, weil er nicht mit Kopf zum Ball kommt im eigenen 16er, sondern mit der Hand. Der Schiedsrichter hat es nicht gesehen. Klarer Elfer. Nichtsdestotrotz war Jena die schlechtere Mannschaft in der ersten Halbzeit, aber Meusewitz andererseits hat es auch sehr gut gemacht. Hat frech nach vorn gespielt, so wie auch schon im Pokal vor ein paar Wochen, wo sie da auch vor allem in der ersten Halbzeit gut nach vorne gearbeitet haben. Und diesmal war es halt ertragreich. Striezel geht dann nicht auf Kartritsch drauf. Ja, Kunz sieht auf jeden Fall unglücklich aus, auch wenn er den Ball ein bisschen später sieht. An einem Also es gab schon Tage von Kevin Kunz, wo er diesen Ball gehalten hat. Da müssen wir uns nicht Zorn machen. Ja, und dann kommt halt Mojomo zur Halbzeit, legt für Dahlke auf. Das Spiel plätschert dann trotzdem so ein bisschen vor sich hin. Jeder versucht mehr, aber man hat auch gemerkt, dass der Zahn in Cottbus gezogen wurde und dass die Mannschaft das auch weiß. Und dann macht Lemmel halt nach einem schönen Schuss das 2 zu 1. Du denkst, es ist vorbei und dann pennst du in der letzten Aktion, namentlich waren das Hähne und Gibson, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und Felix Müller kommt da zum Kopfball, köpft ein. Ist natürlich unglücklich, wenn man so spät ein Gegentor kriegt. Aber ehrlicherweise, wenn man sich das ganze Spiel anguckt, also Jena hätte es nicht verdient gehabt, das zu gewinnen. Unentschieden ist wahrscheinlich schon der verdiente Ausgang, weil man ja doch ein bisschen Gegenwehr dann gezeigt hat. Also traurig, dass es im Heimspiel gegen Meusewitz klingt, aber das ist mindestens ein verdienter Punktgewinn für Meusewitz. Und bei Jena merkst du einfach, jetzt die Regionalliga-Saison ist auch abgehakt, es geht jetzt nur um Pokal.
Ja, und da ist ja noch alles drin für den FCC. Und da hat man jetzt, sag ich mal, noch 5 Testspiele mit Wettkampfcharakter, um sich auf Nordhausen vorzubereiten, würde ich mal sagen. Denn eins ist völlig klar, nach oben geht da nichts mehr. Der FC Carl Zeiss Jena wird auch in der kommenden Saison in der Regionalliga Nordost spielen. Und was nehmen wir denn für Meusewitz mit Luca? Können wir da auch von einem kleinen Trainereffekt reden, dass sie da den Punkt holen und dass sie vielleicht diesen Auftrieb jetzt mitnehmen in die letzten Spiele?
Also ich glaube, über einen Trainereffekt kann man da ehrlicherweise nicht großartig reden. Ich glaube, Heiko Weber hätte das mindestens genauso hingekriegt, weil Jena, wie Markus ja schon sagte, nicht gut war. Das Einzige, was ich aus diesem Spiel ziehe, ist, dass Meuselwitz somit definitiv Gewinner des Thüringen-Derbys dieses Jahr ist. Insgesamt. Und das war es dann halt auch. Also, nee, jetzt, also mal im Ernst, das ist keine Ahnung. Ich glaube, Heiko Weber hätte das genauso hingekriegt, dieses 2-2. War halt einfach wieder eine No-Show vom FTC und somit geht das in Ordnung.
Was auch vielleicht noch interessant ist, Meusewitz ist ja auch katastrophal in die Saison gestartet. Und in der Hinrunde ging mit dem Erfolg daheim gegen Jena da ein super Endspurt im Kalenderjahr 2022 los. Man hatte danach noch 4 Ligaspiele oder hat dann mit Jena von den letzten 5 Ligaspielen im Kalenderjahr, weil der letzte Spieltag ja dann nicht mehr stattfand, hat man 4 gewonnen. Also man hat bei Lok gewonnen, man hat auch noch die Hertha Bubis und TB besiegt, nur bei Viktoria Berlin verloren. Und vielleicht können sie sich daran ja irgendwie aufbauen, wieder so einen Schlussspurt hinlegen und dann auch noch mal für ein bisschen Angst, Bauchweh in Luckenwalde sorgen, um die da zu gefährden. Zumindest würde ich es nicht ausschließen. Und Luckenwalde hat jetzt nicht so viel dafür getan, um sich da noch mehr in Sicherheit zu bringen, denn sie hatten das Duell bei den Hertha Bubis und das haben sie mit 2:0 verloren durch Treffer von Chimo Röcker in der 14. Spielminute, der im 107. Regionalliga-Spiel zum allerersten Mal ein Tor erzielt hat und dann war es Florian Haxa in Minute 81, der das Ding zugemacht hat und Hertha somit endgültig die kleinsten Sorgen da noch reinzurutschen weggenommen hat. Man hat jetzt bei noch 5 Spielen 15 Punkte Vorsprung auf Meusewitz. Da kann nichts mehr passieren. Und Luckenwalde hat 6 Punkte auf Meusewitz. Klingt immer noch komfortabel. Man hat jetzt einen verloren. Aber ich sag mal so, Luca, wir haben die Mannschaft auf jeden Fall schon besser gesehen im Verlaufe der letzten Wochen.
Ja, man hat sie definitiv schon besser gesehen, da brauchen wir nicht drüber reden. Und der Partie hat Hertha halt einfach mal gezeigt, dass es können. Auch Luckenwalde hatte seine Chancen. Ich erinnere hier nur an den Butendeich-Pfostentreffer. Aber insgesamt, ja, Hertha verdient, gewinnt das hier definitiv verdient mit 2 zu 0, wobei ich auch glaube, und so ein Hot-Take, das ist ehrlich gesagt ein kalter Take, aber ich glaube einfach nicht, dass Luckenwalde dieses Jahr nur ansatzweise irgendwie absteigt. Ich glaube, der 15. Platz reicht dieses Jahr. Deswegen glaube ich auch, dass Meuselwitz drin bleibt, obwohl die vielleicht irgendwie noch irgendwie da runterrutschen. Aber ich glaube, Luckenwalde ist mehr als sicher und deswegen passt das Ganze. Für die geht es jetzt nur noch darum, die Saison zu Ende zu spielen. Und ja, gut, vielleicht einfach am Ende die direkte Gewissheit zu haben und über den Strich aus. Das einzig Erwähnenswerte an dieser Partie eigentlich nochmal ganz besonders ist eigentlich nochmal Ingo Kalisch, der da vor Ort war. The Man, the Myth, the Legend, ja, und das war es dann auch schon, das Ganze.
Ja, definitiv. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass die berühmteste Person, die auf dieser Erde wandelt, die irgendwie einen Bezug zu dieser Liga hat, dann bei diesem Spiel dabei ist. Aber Ingo Kalisch saß auf der Tribüne, während bei Hertha Nahdet Jindawi nicht dabei war. Aber gut. Was will er da auch, wenn ein viel größerer Star im Stadion ist, oder Markus?
Auf jeden Fall, also Ingo Kalisch hat Nando Raphael, der auch da war, komplett überstrahlt. Das ist ja auch ganz logisch. Ich würde noch kurz bei Luckenwalde anknüpfen, weil Luca da so optimistisch war, dass sie auf jeden Fall mindestens 14. werden. Das würde ich zum Teil auch so unterschreiben, weil sie spielen dann unter anderem noch bei TB, ist jetzt auch keine weite Auswärtsfahrt, und am letzten Spieltag zu Hause gegen Germania Halberstadt. Also ich sag mal so, wenn du die beiden Spiele gewinnst, dann bist du halt eigentlich schon fast durch. Dann müsste Meuselwitz sonst jedes Spiel holen und du sonst keinen Punkt mehr. Also wenn sie da ihre zwei Pflichtsiege holen, ist Luckenwalde gerettet. Und ja, selbst wenn müsste Meuselwitz ja erstmal eine kleine Serie starten. Und ob sie das wirklich in der Form auch machen können, jetzt die 6 Punkte aufzuholen, auch schnellstmöglich aufzuholen, würde ich auch einfach mal so da stehen lassen und so da ja, hingestellt sein lassen. Und in dem Fall, also Meuselwitz 15er sollte auch reichen, theoretisch. Aber bei denen ist es, glaube ich, spannender, ob Lichtenberg es nochmal abfangen kann, ehrlicherweise. Da bin ich mir unsicher. Da bin ich mir, wie soll man sagen? Ich habe mehr Unsicherheit, ob Meuselwitz nicht doch noch auf 16 rutscht, als dass hier 14 kommen. Sagen wir so.
Ja, vielleicht mal noch einen Blick aufs Personal kurz auf beiden Seiten. Bei Luckenwalde war Simon Gollnack zurück nach Rotsperre und Hertha mit zwei Jugendspielern in der Startelf. Die U19-Bundesliga ist ja vorbei, jetzt auch komplett. Hertha war ja im Halbfinale rausgeflogen gegen Borussia Dortmund, die wiederum das Finale gegen den ersten FSV Mainz 05 verloren haben. Und zwei A-Jugendliche durften in der Startelf ran. Ibrahim Maser, der hat jetzt schon sein sechstes Spiel gemacht in dieser Saison und Regionalliga-Debüt für Pascal Clemens in der Innenverteidigung. Wobei, wenn wir das jetzt schon haben, Personal und Hertha, nach dieser absoluten No-Show beim Auswärtsspiel zu Hause gegen Werder Bremen, wo dann ja auch schon Spieler mit nicht ganz so netten Worten vom Trainingsplatz vertrieben wurden von Pal Dardai. Könnt ihr euch das vorstellen, dass da vielleicht der ein oder andere, der hier Leistung zeigt als unverbrauchter junger Spieler, da jetzt noch mit hochgezogen wird, um irgendwie noch den Klassenerhalt bei der ersten Mannschaft zu erreichen?
Ich
Markus
meine,
oder Luca?
ich rede jetzt einfach mal rein. Ich glaube schon, dass das durchaus möglich ist. Ich meine, du hast es ja letztes Jahr im Abstiegskampf gesehen, wo der junge Torhüter, ich glaube, es war Christensen, der jetzt immer noch Stammtorhüter ist,
Lotka.
da reingestellt wurde. Was?
Das war Lotka, der jetzt, der aber bevor er
Christensen hat aber
Bundesliga-Torwart
auch
schon wurde.
gespielt. Der hat letztes Jahr auch gespielt, weil sich Lotka dann ja verletzt hat. Das meinte er, glaube ich.
Genau, ja, aber Lotka war ja der, der aus der zweiten Mannschaft reinkam, aber bevor er Bundesliga-Torwart wurde, schon für bei Dortmund einen Vertrag für die zweite Mannschaft unterschrieben hatte.
Und den jetzt auch verlängert hat.
Ja, und jetzt in der dritten Liga da bei Borussia Dortmund das Tor hütet.
Völlig irre. Völlig irre das Ganze, aber das ist eine andere Geschichte. Aber auf jeden Fall, ich kann es mir durchaus vorstellen, weil vor allem, weil Pal Dardai, der niemand ist, sage ich mal, der sich da scheut, dass dieses Mittel einzusetzen, und der macht das auch durchaus mal. In meiner Erinnerung, ich kann mich gerne korrigieren, aber in meiner Erinnerung hat er ja schon den einen oder anderen aus der Hertha-Jugend auch hochgezogen, auch mehr oder weniger teilweise mit Erfolg. Würde mich nicht wundern, wenn er es tun würde.
Beispielsweise schon ein Beispiel vom Werder-Spiel in der Startelf war tatsächlich Derry Scherhand, der ja auch in den letzten Wochen noch in der Regionalliga aufgetreten ist, hat jetzt nicht so viel gezeigt, hat vom Kicker die Note 5,0 bekommen und wurde zur Halbzeit ausgewechselt. Aber er war immerhin auch dabei. Und übrigens auch jener Ibrahim Maser saß auf der Bank immerhin. Aber noch keine Spur von Djindawi in der Bundesliga. Aber da können wir gespannt sein. Ich sag mal, gerade jetzt auch bei der zweiten Mannschaft, da geht es um gar nichts mehr. Sprich, ist ja durchaus möglich, dass da noch Leute hochgezogen werden. So, jetzt haben wir 5 Spiele geschafft. Eins wurde abgesagt. Eins läuft übrigens gerade noch, während wir aufnehmen. Das ist die Partie zwischen Viktoria Berlin und der VSG Altklinike. Nach 51, 52 Minuten steht es 0-0. Da schauen wir dann nochmal drauf, aber schauen wir erstmal auf den Meisterschaftskampf. Und vorlegen musste am Sonntag frühen Nachmittag Energie Cottbus in Greifswald. Um 13 Uhr gab es da die Partie und Energie hat seine Aufgabe gelöst. 2-1 Auswärtserfolg. Österhellweg besorgte die Führung nach 16 Minuten in einer recht turbulent wirkenden Anfangsphase, denn da gab es einige Chancen und nur 4 Minuten später kam der Ausgleich durch Kranatowski. Da waren aber in den Highlights, glaube ich, für beide Mannschaften noch jeweils eine Chance dazwischen. Energie, aber alles in allem die bessere Mannschaft und holt sich dann durch Timmy Thiele in der 69. Minute den verdienten Auswärtserfolg und setzte sich an die Tabellenspitze, bis Erfurt gespielt hat. Was da passiert ist, da schauen wir gleich drauf. Und ob Cottbus jetzt noch Erster ist. Aber Luca, wie hast du denn das Spiel gesehen?
Ja, ich meine, im Großen und Ganzen ist das Spiel relativ schnell abgehandelt. Energie gewinnt hier zu Recht 2-1, auch wenn es nicht die souveränste Vorstellung war und nicht die glanzvollste Vorstellung, da brauchen wir nicht drüber reden. Nichtsdestotrotz ist das völlig verdient. Du gehst früh 1-0 in Führung durch diesen Österhellweg-Flankentreffer, was auch immer das war, wo er nach dem Einwurf im Doppelpass mit Hildebrand reinflanken will, der ihn irgendwie zu scharf aufs Tor zieht, der setzt irgendwie auf und geht dann ins Tor. Interessantes Tor zum 1-0. Direkt danach kann er das Spiel, so wie manch ein Energiespieler sagen würde, killen, indem er einfach diesen riesen Bock von Brändig nutzt. Wo er dann im Doppelpass mit Thiele frei vor eben diesem Auftauch, Österhellweg. Aber dann eben an Brändig scheitert. Und kurz darauf ist es dann halt Granatowski, der auf 1-1 stellt, nachdem er Sebald umkurvt hat. Ja, und dann hier, ich sag mal, immer wieder ein paar Chancen für Energie. Immer wieder durch Flanken, sei es auf Thiele, sei es auf Hottmann. Ja, und dann kommt halt eben auch wieder so eine Standardsituation. Borgmann bringt die Ecke rein, Hildebrand kommt ran, tut den Ball nochmal in die Höhe schießen oder mit dem Kopf. Ja, und dann sind es Bilbia und Rühl auf Greifswalder Seite, die das katastrophal verteidigen, indem sie Timmy Thiele einfach nur zusehen, wie er den Ball mit seiner Klasse, die er halt ab und zu mal hat, wie sie ihm einfach zusehen, wie er den Ball halt einfach annimmt und ins Tor schiebt. Ja, und danach ist es eigentlich nur noch Granatowski nach dem Schiri-Ball, der mal ansatzweise ein bisschen gefährlich wird. Und das war's dann. Insgesamt verdienter Sieg für Energie in der Höhe von 2-1 auch völlig gerechtfertigt. Und damit schon mal schön für RWE 3 Stunden später vorgelegt.
Ja, ganz genau. Also Energie war einfach abgezockt. Also ich glaube, der Ausspott-Kommentator hat es auch gesagt, das war die beste Leistung, also im Spiel gegen Jena. Und dass da natürlich ein paar Körner fehlen und man jetzt nicht 5-0 über Greifswald drüber jodelt, wie Erfurt die Woche davor, beziehungsweise mit einem Kantersieg einfach Greifswald schlagen kann, auch bei einer Auswärtsfahrt, ist ja auch ganz klar. Und das war einfach ein abgezockter Sieg. Und dementsprechend ging die Tabellenführung auch total verdient nach Cottbus. Ich weiß nicht, also so viel mehr zu dem Spiel habe ich jetzt auch nicht, weil mir keine Szene im Kopf geblieben ist, die jetzt noch groß diskutabel wäre im Nachgang.
Nee, tatsächlich ist da nicht besonders viel passiert. Ich hätte mal noch eine Frage an Luca. Und zwar, was ich interessant fand, Markus hat es eben ja auch völlig richtig angesprochen. Man ist dann ja auch schon einen Tag vorher angereist nach Greifswald, hatte Mittwoch das Jena-Spiel und dann entscheidet sich Pele Wollitz dazu, eine Veränderung in der Startelf zu bringen im Vergleich zum Jena-Spiel. Und die ist dann tatsächlich im Tor, dass Sebald statt Beth gespielt, der auch auf der Bank saß, also nicht aus Verletzungsgründen. Und der hat ja auch nicht schlecht gehalten. Ist es dann auch einfach mal irgendwo mal die Rotation reinzunehmen, um den jungen Keeper mal zu schonen? Oder was könnte da der Hintergrund sein?
Also offiziell wurde es begründet damit, dass Seibert halt einfach gute Trainingsleistung gezeigt hat und dass eben belohnt wurde. Belohnt werden sollte. Wollitz sagte in der Saison schon öfter mal, dass er Seibert eigentlich mal seine Chancen geben möchte. Hat sich halt bisher nicht ergeben, weil Bethke halt überragend gehalten hat. Das hat er ja auch immer noch getan. Aber es ist so, glaube ich, so eine Mischung aus Seibert hat gute Trainingsleistung gezeigt, sollte seine Chance halten und Bethke sollte einfach mal ein bisschen entlastet werden. Weil der Mann ist, das ist seine erste volle Profisaison. Der Mann ist 19 Jahre alt, hat letzte Saison hauptsächlich für die U19 gespielt. Macht überragenden Job, aber in Cottbus ist es für Regionalliga-Verhältnisse nun mal ein großer Druck. Und ihm da mal, sag ich mal, eine Spielpause zu gönnen, ist vielleicht nicht das Dümmste gewesen. Hat sich auch nicht bestraft, wurde auch nicht bestraft, und so passt das. Aber es war wirklich keine, nicht irgendwie wegen Verletzung, sondern einfach wirklich nur Training angeblich, also offiziell aufgrund von Trainingsleistungen Sebals.
Ja, ich finde den Zeitpunkt trotzdem etwas verwunderlich, vor allem wenn man bedenkt, dass Cottbus jetzt als nächstes das Pokalspiel gegen Grischow hat und es ja oft auch so eine Möglichkeit ist, dann im Pokal zu tauschen und da dann den zweiten Keeper als Pokaltorwart einzusetzen. Ich sag mal so, wenn Bethke zu viel auf der Bank sitzt, dann wird er vielleicht Cottbus verlassen und dann die nächsten 37 Jahre für Erzgebirge Aue spielen, so wie Martin Mennel das einst getan hat. Oder immer noch tut, der jetzt ja, glaube ich, mittlerweile seit 15 Jahren in Aue ist und auch aus der Cottbuser Jugend entstammte, da aber nicht die Chance bekam, die Bethke ja definitiv bekommen hat, wenn auch natürlich erzwungenermaßen durch die frühe Verletzung von Seibert, aber sie auch genutzt hat. Und einer der Gründe ist, warum seine Mannschaft auf Tabellenplatz 1 steht in der Tabelle und das jetzt sogar mit einem Vorsprung von 3 Punkten. Denn Rot-Weiß Erfurt stand unter Druck. Sie kannten natürlich das Ergebnis von Cottbus, als 16 Uhr der Anpfiff erfolgte im Sportforum Hohenschönhausen zur Auswärtspartie beim BFC Dynamo. Und der Vorjahresmeister konnte sich mit 2:1 durchsetzen. Mit Köpfchen haben sie es gemacht. Zwei Kopfballtreffer waren es. Einmal von Joey Breitfeld in der 21. Minute und kurz nach der Pause Michael Blum in Minute 48 mit dem 2:0 von Erfurt kam weniger als oft, würde ich mal sagen. Man hatte ja so das Greifswald-Spiel, das gefühlt nach Wochen das erste war, wo es mal wieder so richtig lief. Das haben sie jetzt nicht bestätigen können, sondern erst nach dem zweiten Treffer so wirklich aufgewacht, aber es sollte nicht zu mehr reichen als zum Anschlusstreffer durch Paul Kämpfer mit seinem ersten Regionalliga-Tor in Minute 84. Und so gibt es einen herben, herben Rückschlag für RWE, die ja jetzt doch eine ganze Weile immer von der Spitze gegrüßt haben. Und jetzt sind sie mal der Gejagte. Und ich sag auch mal so, dieser eine Aussetzer, der war mehr oder weniger erlaubt. Sie haben es immer noch in dem Sinne in der eigenen Hand. Wenn sie das direkte Duell gewinnen sollten, was schwer genug wird, dann wären sie punktgleich. Dann kommt es wieder auf die Tordifferenz drauf an. Aber jetzt weitere Patzer sind nicht erlaubt. Könnte das vielleicht schon eine Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost gewesen sein, Markus?
Also Vorentscheidung würde ich es jetzt nicht nennen. Es ist auf jeden Fall eine empfindliche Niederlage. Erfurts Vorteil ist ja, wenn ich jetzt nochmal ganz kurz nebenbei gucke, also es ist ja bei Spielplänen immer so, dass eine Mannschaft auf die andere folgt und dann immer, also Team A spielt das andere Team B und dann spielt in der einen Woche, und dann spielt Team C Team B in der nächsten Woche und das geht dann immer so weiter. Und dementsprechend haben sie jetzt eigentlich fast dieselben Gegner oder auch, ich glaube fast ausschließlich dieselben Gegner und auch gegeneinander, Cottbus und Erfurt. Dementsprechend, also der BFC kann jetzt auch nochmal Erfurt helfen, aber Cottbus hat jetzt, ja, quasi, wie sagt man beim Tennis, den Serve. Sie dürfen servieren und vorlegen auch. Und das ist ja auch eine ganz wichtige Sache. Der BFC hat das Spiel wirklich gut bestritten, hat das verdient gewonnen in meinen Augen. Auch wenn ich ehrlicherweise sagen muss, als das 1:2 gefallen ist aus Erfurter Sicht, als Kämpfer da das Tor gemacht hat kurz vor Schluss, habe ich gedacht, mein Gott, ey, das Es ist nicht nur ein Kämpfer bei denen auf dem Feld, es sind mehrere. Und da habe ich schon fast gedacht, die können auch das 2-2 machen. Ich habe schon gesehen, dann kurz vor Ende, Beak hat ja auch sein Comeback gefeiert, glaube ich, in dem Spiel, nach langer Verletzungspause. Ja, wenn er dann den Kopfball besser drücken kann, kann das ja in der 90. Minute auch nochmal eng werden. Dennoch war es eine abgezockte Leistung vom BFC, die immer noch nicht darüber hinweg sind, dass sie nicht im Berlin-Pokalfinale sind. Was ja auch Rainer Backhaus nochmal so schön bestätigt hat nach dem Spiel, dass ihm dieses Spiel fast egal sei. Dass er jetzt lieber im Pokalfinale wäre in Berlin. Naja, aber das sind sie nicht. Und jetzt ist ihre Aufgabe, wie er es auch betont hat, ja, Erfurt zu helfen und gegen Cottbus eine ähnliche Leistung abzurufen.
Ja, die Restprogramme beider Teams sind fast identisch. Gibt einen Unterschied, und da ist jetzt die Frage, was hält man für schwieriger? Ein Heimspiel gegen den BFC oder ein Auswärtsspiel bei Alt-Klinike? Denn das ist der einzige Unterschied. Beide spielen sie noch gegen Halberstadt, gegen Babelsberg, gegen Chemie Leipzig und gegeneinander. Ansonsten.
So, Cottbus zu Hause ist halt auch Cottbus zu Hause, ne? Ist
Altklinike
ja
zu Hause
also,
ist Altklinike zu Hause.
ja, nee, also, ich wette nicht oft gegen Cottbus, wenn sie Heimspiele haben. Ich wette aber öfter mal gegen Altklinike, ja. Ach,
Ja,
keine
ist halt die
Ahnung.
Heimschwäche bei denen.
Ja, ach, nach dem 32-Spieltag wissen wir mehr.
Ja, oder auch nicht. Schauen wir mal.
Oder auch nicht.
Weil wenn sie dann irgendwie, sagen wir mal, die punkten jetzt gleich bis dahin, Erfurt gewinnt das Duell, dann stehen sie da gleich da. Dann können wir ja auch nichts machen, weil der direkte Vergleich kommt ja erst ins Spiel, wenn die Tordifferenz exakt gleich ist. Sonst zählt ja das Torverhältnis. Das heißt, kann dann sein, Cottbus schießt ein Tor und ist dann deswegen Meister. Und es müssen ja auch dann gleich viele geschossene Tore sein. Wenn sie nur dieselbe Differenz haben, aber eine Mannschaft hat ein Tor mehr geschossen, dafür auch eins mehr kassiert, ist die Meister. Im Zweifel. Also wird unglaublich spannend zu sehen sein, was da so noch passieren wird. Luca, hast du denn momentan Bauchgefühl?
Boah, ist das schwierig. Das ist so schwierig, irgendwas zu sagen, zwecks Bauchgefühl, irgendwie was da zu predikten in dieser Liga. Es kann alles passieren. Ich meine, nächste Woche, da kommen wir dann später in den Tipps zu, spielt Energie gegen den BFC. Das ist traditionell für Energie immer ein krampfiges Kackduell, was immer anstrengend ist und was oftmals auch nicht gerade gut für Energie ausgeht. Weshalb ich das ehrlicherweise nicht einschätzen kann. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, frag mich das nächste Podcast auf einer Aufnahme nochmal nach dem BFC-Spiel und depends dann, wie es ausgehen, kann ich es dir sagen.
Okay,
Auf das du mich gern festnageln.
also du entscheidest dich nach Spieltag 30, Markus entscheidet sich nach Spieltag 32.
Ja, nach 32 ist
Das
ja langweilig. Nach 32 ist ja, mein Gott, das ist ja langweilig.
ja, dann sage ich aber jetzt, ich entscheide mich nach Spieltag 31. Für mich werden jetzt Halberstadt, Cottbus und Babelsberg-Erfurt, das wären für mich die entscheidenden Duelle. Da treffe ich mich schön in der Mitte bei euch. Nee, schauen wir mal. Also, ich muss sagen, momentan leichte Tendenz Richtung Lausitz bei mir. Ja, die 3 Punkte Vorsprung haben sie. Ich sehe Erfurt nicht unbedingt einen Cottbus gewinnen. Also, ich sag mal 65, 35 Cottbus aus meiner Sicht stand jetzt.
Ja, Cottbus für mich auch leichter Favorit, aber es kann sich halt so schnell drehen. Und wenn es am Ende 3 Punkte vom 32. Spieltag sind, ja, dann kann halt wirklich alles passieren. Es ist halt eine Plattitüde, aber die Wahrheit irgendwo auch.
Ich meine, Energie hat sich in den letzten, vor allem in den letzten Jahren, bei großen Spielen in der Stadion der Freundschaft immer gut verkauft, also vor großen Kulissen, sei es jetzt am Mittwochabend vor den 8000 Zuschauern gegen Jena, sei es im DFB-Pokal immer. Umso interessanter wird das jetzt gegen Erfurt, weil ich denke mal, das werden nochmal deutlich mehr werden als gegen Jena. Und das wird interessant werden.
Ja,
Auch
ganz
abseits des
geklappt
Platzes.
mit dem fünfstellig sein hat das dann nicht, wie es ja für das Wochenendspiel ursprünglich geplant war.
Nee, aber war ja auch erwartbar, ne? Also Mittwochabend ist auch wirklich nicht dankbar.
Gut, das lag ja an äußeren Umständen.
Das stimmt allerdings.
Ja, es waren jetzt 7 Spiele am Wochenende. Die haben wir jetzt schon abgehandelt tatsächlich. Irgendwie gefühlt ging es ungewohnt schnell. Zumindest habe ich das Gefühl, wie gesagt, Babelsberg-Halberstadt am 10. Mai. Momentan läuft die Partie zwischen Viktoria Berlin und der VSG Altklinike. Nach 66 Minuten steht es da immer noch 0-0. Das bedeutet aber auch, wenn wir getippt haben, dann sollte die Partie dann gerade rum sein. Sprich, wir werden euch dann noch mit dem Endergebnis versorgen können am Ende der Folge. Das heißt, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, aber sonst alles im Internet meidet, dann bleibt unbedingt dran, denn dann erfahrt ihr hier exklusiv, wie diese Partie ausgeht. Würde ich jetzt aber auch gleich mal dazu sagen, sollte das hier bei einem torlosen Remis bleiben und ja, für beide geht es da um gar nichts mehr, dann werden wir das auch nächste Woche nicht nochmal hier groß analysieren, weil ja, also das wäre dann wirklich von der Relevanz her ganz, ganz unten anzusiedeln von allen Spielen in dieser Saison. Aber während der 29. Spieltag noch unterwegs ist, sind wir mit den Augen schon in der Zukunft und blicken gleich mal nach einer kurzen Pause auf den 30. Spieltag. Und was da so passiert, sagen wir euch dann. Und damit willkommen zurück und wir schauen auf Spieltag Nummer 30 in der Regionalliga Nordost, was wir euch jetzt leider noch nicht in Hülle und Fülle präsentieren können, sind Übertragungen, denn da ist bei Ostsport noch nichts auf der Website. Es gibt ein Spiel um 16 Uhr, dass das beim MDR laufen wird, das wissen wir, da kommen wir dann dazu, wenn es soweit ist. Fangen wir erstmal an am Freitagabend, da gibt es gleich drei Spiele und es ist wie so oft, Meusewitz hat ein Heimspiel und es kommen ungewöhnliche Uhrzeiten zustande, denn bereits um 18 Uhr empfängt der ZFC Lok Leipzig. Und Luca, was passiert denn da?
Kurz, bündig, 2-0 Lok. Weiß auch nicht wieso. Bauchgefühl.
Ich habe da ein 1-1. Weiß auch nicht. Bauchgefühl.
Ich habe auch Bauchgefühl 2-2. Wenigstens haben wir schon mal beim ersten Spiel nicht exakt denselben Tipp, auch wenn die Tendenz mal wieder zueinander passt. Sehr, sehr überraschend. Um 19 Uhr gibt es dann zwei weitere Partien. Der BAK empfängt Carl Zeiss Jena. Und Markus, was sehen wir denn da?
Ja, ich glaube, die Luft ist jetzt raus. Vielleicht kriegen jetzt noch ein paar mehr Jugendspieler mal eine Chance. Ich weiß nicht, wie es bei Kraus aussieht. Der BRK sieht unter Udoc besser aus als die Wochen davor. Und deswegen bin ich auch da bei einem 1:1 rausgekommen.
Oha, gleicher Tipp. 1:1 BRKC, Jena.
Ich sage euch schon mal, wie das Spiel nicht ausgehen wird, nämlich 1-1. Weil ich habe auch ein 1-1.
Wenn wir drei dieselben Tipps haben, war das doch bisher immer eine ganz passable Trefferquote, meine ich.
Ja, entweder waren wir komplett off oder es war dann auch genau das Ergebnis.
Ich glaube, wir reden uns mit dieser Dreier-Trefferquote. Ich glaube, das reden wir uns über ein, wie die Greifs in der
Weil
Heimstärke
es einmal
zwischenzeitlich.
geklappt hat,
Ja, es
weil es
einmal
einmal
geklappt hat,
geklappt hat,
ganz
glaube ich,
genau. Beim ersten Mal geklappt hat.
ja,
Als wir
das
das
war ein
erste Mal hatten, ist.
BRK-Spiel. Da haben die 3-0 gewonnen, glaube ich. Und wir haben alle 3-0 getippt. Irgendwie so war das. Lang, lang ist es
Ja.
her.
Und dritte Partie ist dann am Freitagabend Luckenwalde gegen Viktoria Berlin, die ja gerade noch im Einsatz sind, also haben
Ah,
relativ kurz Pause.
mir fällt gerade was ein, wo ich drüber nachdenke. BRK Jena kommt doch bei Funke. Das hatten wir doch vor ein paar Wochen schon.
Stimmt, 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 stimmt. Da war es, da stand es ja schon drin. Da habe ich jetzt nicht nochmal extra geguckt.
Ich auch nicht mehr, es ist auch gerade nur spontan gekommen. So, das können wir gucken, unbedingt.
Ja, das wird ein Leckerbissen zum Freitagabend. Weiß nicht, ich könnte mir sogar vorstellen, dass Luckenwalde Viktoria Berlin das unterhaltsamere Spiel wird. Ehrlicherweise. Gibt es ja denn auch mehr Tore, Luca?
Nein. Auch zwei Tore, aber kein 1:1, sondern ein 2:0 für Viktoria.
Ich habe bei dem Freitagabend dreimal 1:1 getippt.
Boah, du bist ja
Und
aufregend,
ich war am
Markus.
Überlegen, die nächsten beiden Spiele, die es bei Kicktipp angezeigt hat, auch 1:1 zu tippen.
Aber hast du es nicht gemacht?
Da dürft ihr mal sehr gespannt sein.
Ja, ich habe einen 2-1 Auswärtserfolg drinstehen für Viktoria Berlin. Also leicht abweichend da von dir, wenn wir sonst da ja immer so uns einig sind. Und gucken wir mal weiter auf den Samstag. Da gibt es nur eine einzige Partie diesmal. Und das ist das Duell zwischen Lichtenberg 47 und den Hertha Bubis, Markus. 1-1?
Habe überlegt, aber dann habe ich doch 2-1 für Hertha 2 getippt.
Okay.
Beim Sieg bin ich dabei. Nicht 2-1, 3-0 für Hertha 2.
Also ein 2-1 habe ich auch, aber für Lichtenberg.
Der Believer hat sich eingeloggt.
Nee, das hat ganz einfache Gründe. Denn die Hertha Bubis spielen am Samstag. Am Sonntag spielt die erste Mannschaft der Hertha in München. Und das war jetzt so eine Katastrophe, das Werder-Spiel, dass ich schon glaube, dass Dardai was probiert. Weil, wenn er nicht jetzt irgendwas probieren will, auch mit anderen Spielern, dann muss es ja gegen Bayern sein. Weil auf der einen Seite sind halt immer noch die Bayern und man spielt in München. Man kann sich eigentlich nichts ausrechnen. Auf der anderen Seite kann man die überraschen. Weil wenn es eine Mannschaft gibt, die ähnlich verunsichert ist in der Bundesliga wie Hertha, dann sind es die Bayern. Und da kann ich mir
Dass
vorstellen,
man
dass er.
sowas nochmal sagt.
Ja, es ist absurd, was da zurzeit abläuft. Und irgendwo auch amüsant, bin ich ehrlich. Aber da glaube ich, dass er da vielleicht dem einen oder anderen Jungen mitnimmt, der dementsprechend nicht dabei ist und diese Eingespieltheit, die sie jetzt doch bekommen haben, wo es dann super lief, ein bisschen weg ist. Und deswegen glaube ich an Lichtenberg. Also da kommt meine Begründung wirklich deutlich mehr von der Hertha-Seite. In dem Fall. Und dann gehen wir mal zum Sonntag. Da gibt es dann vier Spiele. Um 13 Uhr ein Spiel, das ja kaum sportlich irrelevanter sein könnte. Chemnitz gegen Babelsberg, Luca.
Ja, kaum sportlich irrelevanter. Wahrscheinlich werden auch viele Fans das wieder entgehen lassen im Chemnitzer Stadion. Ich sag, Chemnitz gewinnt das Ding 3-1. Auch hier wieder Bauchgefühl, ich kann es nicht begründen.
Ich kann meinen vierten letzten 1-1-Tipp begründen. Chemnitz spielt am Mittwoch im Sachsenpokal bei Neugersdorf. Das Spiel kommt übrigens beim MDR im Livestream. Und ich glaube einfach, dass sie da alles reinhauen werden, auch wenn sie der klare Favorit sind und so ein Spiel in 9 von 10 Fällen gewinnen. Aber dass sie da wirklich trotzdem alles geben werden. Und am Sonntag ist dann die Liga relativ egal, wenn sie höchstwahrscheinlich den Pokalfinaleinzug gefeiert haben.
Ja, kommt jetzt sehr überraschend. Markus beim 1-1, bin ich auch bei einem 1-1. Man kennt's, aber wir hatten ja schon Cottbus angesprochen, dass die im Pokal mit verspielen, Chemnitz, aber es gibt noch einen dritten Vertreter der Regionalliga Nordost, der am Mittwoch ein Halbfinale im Verbandspokal spielt, nämlich der Greifswalder FC ist zu Gast beim FSV Einheit 49 Ueckermünde. Spielt da also auch sein Pokalspiel und tritt dann am Sonntag in der Liga an bei Chemie Leipzig. Luca.
Ja, es ist irgendwie das Wochenende der Unentschieden hier in diesem Podcast. Deshalb ich das mal auch mal weiterführe und ich sage 2-2.
Das führe ich so nicht vor. Ich glaube, Chemie setzt sich damals 2-1 zu Hause durch.
Also ich habe tatsächlich, wenn ich das hier so sehe, war nicht beabsichtigt. Greifswald ist bei mir tatsächlich die einzige Mannschaft am ganzen Spieltag, den ich kein Tor zugeschrieben habe. Denn ich sage 2-0 Chemie.
Möchte hier kurz mal reintreten. Markus, hättest du jetzt auch noch mal unentschieden getippt, dann wäre ja aber was los gewesen, wirklich.
Ich kann dir verraten, ich habe kein Unentschieden mehr, aber ich kann gern meinen Cottbus-Tipp ändern, wenn du willst.
Das hört sich schon nicht gut an. Wir bleiben mal dabei, okay? Alles gut.
Und dann gibt es natürlich auch noch eine weitere Partie um 13 Uhr am Sonntag. Und das ist ein Berliner Duell zwischen der VSG Altklinike und TB.
Das ist super schnell abgehakt. 4-0, 4-0 VSG und das war's das. Also, da tippe ich
3-0.
auch mal hoch, weil ganz ehrlich, TB ist für mich so mausetot.
Ja,
1-0 sagst du.
ich sag 3-0. Du hast gesagt, nur Greifswald trifft nicht. Also hast du 3-1?
2-1
Was?
tatsächlich. Klinik, da geht auch gar nichts mehr. Da ist die Luft komplett raus. Die werden sich da schon irgendwie zum Sieg mühen, aber.
Ja, bei TB ist die Luft am rausesten.
Ja, aber
Da waren
TB
die
hat
welche drin.
wenigstens noch so, weißt du, so diese theoretische Möglichkeit. Da geht es ja im Prinzip um alles.
Ja, theoretisch kann Jena auch noch Meister werden. Da glaubt man da auch nicht dran. Also da ist das Jena Meister wird wahrscheinlicher, als TB irgendwie hier noch große Bahn Angriff starten kann.
Ja, aber also ich sehe da jetzt nicht das ganz große Aufbäumen auch von Alt-Kliniken und deswegen glaube ich, wird das jetzt kein Schützenfest vor den handerlesenen ZuschauerInnen da. Und um 16 Uhr gibt es dann das Duell zwischen Erfurt und Halberstadt. Das wird dann, das erkennen wir ja schon anhand der Uhrzeit beim MDR übertragen und kann Erfurt sich rehabilitieren von der BFC-Niederlage und auch vom Unentschieden im Hinspiel, Luca.
Ja, 3-0 Erfurt. Danke. Das war's.
3-0 Erfurt. Danke. Das war's.
Ja, ich habe ja gesagt, alle außer Kreis vertreffen, deswegen 3-1. Also da weiche ich jetzt mal leicht von euch ab und dann wird der Spieltag beschlossen am Dienstag um 18 Uhr mit dem Duell zwischen Cottbus und dem BFC Dynamo. Montag ist ja Feiertag und dann hat man es da auf den Dienstag gelegt, diese Partie. Da wir wie für gewöhnlich Montag aufnehmen, also dann die Analyse erst in der übernächsten Folge, voraussichtlich. Und trotzdem, um den Spieltag beisammen zu halten, schauen wir schon mal drauf. Und Luca, gibt es den nächsten Schritt Richtung Relegation?
Also, ich habe es ja schon öfter gesagt, ich tippe nicht gegen den eigenen Verein. Aber ehrlicherweise, welche nicht Cottbus-Anhänger, ich würde gnadenlos gegen Energie tippen. Es ist ehrlicherweise, ich habe jetzt ein 2-1 für Energie da stehen. Sage ich auch ganz ehrlich, das wird einfach wieder wie immer, bin ich mir sehr sicher, die typische krebsige Partie gegen den BFC. Es wird wie immer anstrengend werden. Und ich weiß jetzt schon, dass ich nächste Aufnahme schon wieder angefressen bin. Übernächste, Entschuldigung.
Vielleicht bist du ja nächste Aufnahme auch angefressen, weil Krischow, also Cottbus 2, Cottbus 1 aus dem Pokal haut.
Dann kotze ich dir in deine Bude in Jena, ich sag's dir so, wie es ist.
Ganz schön aggressiver Ton heute bei dir. Dann sei mal nicht so aggressiv, denn ich tippe 3-1 Cottbus.
Ich tippe auch 2-1 Cottbus und ich verstehe auch diese Aggression hier nicht, denn ganz
Der
ehrlich, wenn es.
Tabellenführer regt sich hier auf über sonst was und hat Panik ohne Ende. Dann sitzt hier noch ein Bayern-Fan, der nur drüber lachen kann, oder Jena-Fan, der ist eh schon lang gebrochen.
Also
Und der
ich.
Bayern-Fan hat ja wirklich hier die, sag ich mal, die kleinsten Probleme, ja. Mein Gott, das ist ein bisschen Hollywood.
Also ich sag mal so, ob jetzt am Ende die erste oder die zweite Mannschaft sich für den DFB-Pokal qualifiziert, ist doch auch egal.
Ja, und die brauchen das Geld ja eh nicht, kriegen ja die Schademillionen dann einfach im Sommer. Also, da kann doch mal unser Luckenwalde jetzt den Pokal holen, oder?
Erstens das und zweitens, wenn es finanzielle Probleme geben sollte, dann einfach Peter Wollitz kurz entlassen und zurückholen, denn er rettet dann den Verein.
Da geht man
Man
nicht
wechselt noch zwei
Konkurs.
Stürmer ein.
Da
Da
geht man
gibt es dann
nicht
keinen
Konkurs.
Konkurs.
Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Nicht ein viertes Mal.
Wir waren so kurz vorm Konkurs. Haben sie mich geholt.
Ja, Moment, Moment, man muss aber. Ja, ist egal. Das können wir, müssen, brauchen wir jetzt nicht thematisieren, aber er hat ja nicht
Bitte
Unrecht.
nicht. Du wirst doch keine normale Diskussion mit mir haben.
Ich weiß, ich kenne dich. Ist es ja auch völlig in Ordnung. Ich meine, der Mann. Er ist eigen, er ist einfach sehr eigen.
Ja, ich meine, viele sagen, ja, bei der Diskussion, wer so die bedeutendste Person im Weltfußball ist, es ist Pelé. Aber sie vergessen das Wallet hinten dran. Zumindest nicht,
Fleisch
wenn es nach Peter
gewordene
Wollitz
Jesus
geht.
Brandenburgs, Alter, was soll ich dir sagen, ehrlich?
So.
Und zum Ende dieser Folge haben wir noch ein Endergebnis vom Spiel, was parallel lief: Viktoria Berlin gegen Alt-Klinike 0-0.
Das klingt doch nach einem fußballerischen Leckerbissen. Da können wir ja nächste Woche viel drüber reden.
Ja, definitiv. Schade, dass das nicht live übertragen würde. Hätte ich mir jetzt gern nochmal das komplette Relive reingezogen von dem Spiel.
Ich wäre parallel wahrscheinlich bei der Aufnahme eingeschlafen, wenn ich das gesehen hätte. Naja.
Ja, gut. Das soll es dann mal gewesen sein von dieser Folge. Wie immer bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, Luca, vielen Dank, Markus, vielen Dank euch fürs Zuhören. Natürlich, gerade wenn ihr bis zum Ende dabei wart, das ist wunderbar. Das freut uns sehr. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik, Feedback oder sonst was habt, dann kontaktiert uns gerne entweder auf Twitter unter RLNO-Podcast oder per Mail an regionalliga-nordostpodcast@web.de oder ihr schaut mal auf Facebook vorbei in der Regionalliga Nordost Fangruppe. Genauer gesagt heißt es die Fußball-Regionalliga Nordost Fangruppe. Da gerne auch mal ein bisschen Interaktion gewünscht, fast 6000 Mitglieder und leider wenig Reaktion. Ändert das doch mal. Ich diskutiere da gern mit euch. Und da wäre schön, wenn ihr da dabei wärt. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, wie gesagt, vielen Dank und wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ciao.